Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup.
Los geht's, passt das Ganze. Gibt es endlich eine Aufbruchstimmung, 83 Tage vor dem Eröffnungsspiel. Es gibt den ersten Torschuss und den ersten Treffer. 8 Sekunden, Florian Wirtz.
Wir kicken
Mut und Risikobereitschaft. Und da ist der Beweis.
Unfassbar gegen den besten Kader der Welt. Also mal nicht gegen Liechtenstein, sondern gegen Frankreich. So ein Husarenstück, also Respekt vor der deutschen Nationalmannschaft und vor dieser Bude.
Ja, musst du auch echt sagen, bei uns war ja Ewigkeiten so, dass wir gesagt haben, Standardsituation, oh wie geht, oh wie gar nicht. Und dann lassen sie sich da was einfallen. Schön der Lauf von Havertz, zieht erstmal schön noch einen Innenverteidiger mit raus. Kroos bringt den Punkt genau zwischen die Linien, den haben die genauso gewollt.
Das ist ja das Verrückte, ne? Es war geplant. Ich habe vom Fernseher gesagt, okay, was ist da passiert? Man muss auch mal Glück haben und dann
kann man beim DFB einen Plan haben.
Genau. Und dann habe ich in der Zeitlupe dann bei der Wiederholung gesehen, habe ich gesagt, nee, das war gewollt. Hut ab. Also allein das zu versuchen ist ja schon frech und dass es dann noch klappt, ist ja auch ein bisschen geisteskrank.
Wir haben ja hier auch das ein oder andere Mal diskutiert und waren uns, sagen wir mal, jetzt im Rückblick diplomatisch gesagt, nicht so ganz sicher, ob das alles sowas werden wird. Unsere Tipps bezüglich der Spiele gegen die Niederlande und Frankreich waren jetzt nicht ganz so optimistisch. Ich hatte mich ja schon gefühlt aus dem Fenster geworfen, indem ich gesagt habe, ich glaube an eine vorösterliche Auferstehung und ein 1:1. Dass wir aber Frankreich so wegfiedeln, wäre mir nicht im Traum eingefallen.
Zu unserem Mittelfeld, also in der Vergangenheit, Hummels und Co., die hätten 8 Minuten gebraucht von der Mittellinie bis zum gegnerischen 16er. Jetzt waren es 8 Sekunden. Die Nationalmannschaft, man muss auch ganz kurz zurückgehen. Die war so weit weg vom Fenster, von guten Leistungen. Die war in so einem Tief. So aus diesem Tief kommt nicht mal mehr MacGyver raus. Aber die Mannschaft hat es tatsächlich jetzt geschafft, gegen Frankreich, Top-Team, und gegen Holland auch ein Top-Team, zurückzukommen auf eine Art und Weise, dass ganz Deutschland sagt, Leute, also nicht nur Jesus ist von den Toten auferstanden, sondern auch unsere deutsche Nationalmannschaft. Halleluja, ich kann euch sagen, jetzt freue ich mich wieder auf DM, was zwei Spiele ausmachen können.
Das war eben die vorösterliche, aber komplett Wiederauferstehung und MacGyver und Harry Potter zusammen. Und wir haben ja beide hier gesessen, haben gesagt, wir wünschen uns das so sehr, dass eine Euphorie in diesem Land eintritt, dass man sich freut auf die Europameisterschaft. Und sie haben es hingekriegt.
Ja, absolut. Gesamtteam loben, wirklich auch Nagelsmann sehr mutig gewesen in allem. Und Toni Kroos, der das Spiel lenken und leiten kann, wie wir alle wissen, ein Stratege ist, der gute Spieler auch in Szene bringen kann, hat, muss man sagen, auch wesentlich dazu beigetragen. Also ich hätte damit nicht gerechnet, weil normalerweise ist ja auch mal ein Spieler, der, wenn es nicht läuft, dich nicht gerade rausreißt, aber die ganze Ordnung, das tut uns gut. Aber entscheidend, glaube ich, entscheidend ist diese Stuttgarter Kombo, die ja auch noch eine Rolle spielt und dann halt Musiala und Wirtz. Ich habe ja seit Jahren, predige ich, wir sind berechenbar, wir sind berechenbar.
Kann ja keiner mehr. Er ist ein Prediger, ich weiß es.
Genau. Aber wir waren zu berechenbar. Und diese beiden Spieler, wenn die antreten, dann passiert was. Und das ist, was du auf diesem hohen Niveau natürlich brauchst.
Wo hast du das Spiel gesehen?
Zu Hause. Zu Hause bei meiner Mama habe ich das gesehen.
Wir haben wie geht's Mama? Mama hatte sich den Arm gebrochen.
Ja, Mama hat das alles sehr gut überstanden bis jetzt. Und meine Mama, bester Mensch. Ja, und sie guckt ja natürlich auch immer Nationalmannschaft von jeher. Und die hat auch wirklich gesagt, ich traue meinen Augen nicht. Und wenn meine Mama sowas sagt, wirklich.
Und die hat mit beinahe 90 schon eine Menge gesehen.
Ja, 1974, da war ich 5 und da habe ich so die erste WM wahrgenommen, weil ich aus einer sportbegeisterten Familie komme. Und da haben wir alle vom Fernseher gesessen. Und von daher haben wir immer Fußball zusammengeguckt. Und jetzt mal wieder nach langer Zeit mit meiner Mama die deutsche Nationalmannschaft gucken. Sie hat ja auch so geschimpft, die können nichts, kannst du nicht hingucken. Die WM, die müssen wir eigentlich verlegen, was soll das geben? Und nach dem Spiel hat die gesagt, was ist da passiert?
Ich war ja schon rotzesauer vorher auf den DFB, weil ich war in Frankreich unten und hatte angeklopft und gesagt, irgendwie, ich komme hier in Frankreich nicht an Karten, die lassen mich nicht rein. Ich will die ja gerne bezahlen, aber könnt ihr mir nicht irgendwie über den DFB zumindest ermöglichen, dass ich das kaufe davon, aus unserem Kontingent? Nein, ging nicht. Hier war nicht zu erreichen, da war nicht zu erreichen, da war jemand krank und weiß ich was alles. Ich konnte nicht hin. Ich war da vor Ort, hab's dann auch im Fernsehen gesehen und hab mir dann auch nochmal in den Südpol gebissen, weil ich gesagt, ich hätte die Chance gehabt, da zu sein. Und das Stadion in Lyon, das war, weiß ich, vielleicht zu 3/4 voll oder so. Es waren echt extrem viele Plätze da. Aber wir haben es echt gefeiert.
Übrigens, du vor Ort, ich meine, Marushan, eine deutsche Nationalspielerin, die spielt ja in Lyon und so, deswegen kriege ich da auch mal so ein bisschen viel mit. Die hat auch gesagt, Ansgar, komm mal vorbei, habe ich aber nicht geschafft. Aber du warst in Frankreich, warst in der Stadt, bist nicht ins Stadion gekommen und das mit deinem Netzwerk, dein Ernst?
Ja.
Was stimmt denn da nicht?
Ich dachte, mein DFB-Netzwerk würde mir helfen, aber ich sage jetzt nicht, wer das nicht geschafft hat, mich da zu unterstützen. Er wird jetzt zuhören und sich grämen. Aber egal. Komm, also, sie hatten Frankreich an diesem Tag echt im Griff und du hast das ja nochmal unterstrichen, das ist der beste Kader, den man sich eigentlich nur vorstellen kann. Wenn man Argentiniens Verlauf momentan sieht, vielleicht ist es so aktuell die beste Mannschaft der Welt.
Mbappé, aber auch ein paar andere, was die für eine Bank haben, die haben ja da Künstler am Start. Also
könnten drei A-Nationalmannschaften auf die Beine stellen. Ich habe mal so gesehen, wie sie drei Mannschaften aufgemalt haben und in der dritten war Kanté. Also,
das habe ich auch gesehen. Ja. Ne, bei Insta habe ich das mal irgendjemand immer gepostet und dann habe ich mir diese drei Mannschaften angeguckt und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ja okay, diese dritte Mannschaft könnte ins Halbfinale kommen bei der EM. Die haben wirklich, was das Personal anbetrifft, ein Luxusproblem. Die sind unfassbar variabel. Das ist schon der absolute Favorit, würde ich sagen, auch für die EM. Mit den üblichen Verdächtigen, Spanien, England, die sind auch gut dabei. Und Belgien darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber mittlerweile und seit neuestem sind wir Deutschen auch wieder im Rennen. Und da muss ich sagen, dieser Nagelsmann, Respekt.
Nochmal ganz kurz drauf geguckt. Also, wenn du dir Innenverteidigung anguckst, ja, er hat jetzt den Dortmunder Block quasi gar nicht berücksichtigt, außer dass er vorne eben Niklas Füllkrug mit dabei hatte, der ja dann auch gegen die Niederlande nochmal ganz wichtig gewesen ist mit seinem Siegtreffer. Und in der Innenverteidigung aber eben kein Hummels, kein Schlotterbeck und so weiter. Würdest du sagen, die Formation, wie wir sie jetzt haben, ist auch die, mit der sich im Grunde genommen jetzt dann gegen die Ukraine und Georgien festspielen wird?
Ja, weil wir waren ja nicht stabil. Wir waren ja defensiv seit Jahren nicht stabil. Ne? Und ja, ja. Hummels, bei allem Respekt, also Ehre, wem Ehre gebührt, was ein Typ, ne? Bringt ja auch Leistung in der Champions League und so. Aber der Nationaltrainer hat gesagt, okay, wir müssen da was ändern, wir brauchen jetzt mehr Tempo. Kimmich hinten rechts gegen Mbappé, den kann man nicht zu 100% aus dem Spiel rausnehmen. Kimmich hat, finde ich, einen richtig geilen Job gemacht auf der Position, wo ich auch gesagt habe, naja, ich meine, aus dem Mittelfeld ziehen wir ihn raus, weil er nicht so viel Tempo hat. Wir stellen ihn auf rechts in die Viererkette, wo alles kommt mit Tempo, mit Höchsttempo. Und dann noch Mbappé, der ja nochmal einen besonderen Speed hat. Aber das sah schon sehr ordentlich aus. Und dann Andrich.
Ja,
Andrich, das ist ja ein Sechser mal, hatten wir ja lange nicht mehr. Und einer, der wirklich auch lesen kann, was der Gegner so ein bisschen vorhat. Passt zu Toni Kroos und davor unsere Unberechenbaren, Musiala und Wirtz. Also dann haben wir noch Sané, der noch dazukommen wird, der auch 1-gegen-1 lösen kann. Ja, wir sind wieder konkurrenzfähig seit neuestem.
Und da muss ich sagen, Mittelstädt, VfB Stuttgart, als er bei Hertha BSC gespielt hat, habe ich gedacht, Mann, Junge, also so viel Talent, so viel Speed, aber es fehlt der Step nach vorne. Und unter Sebastian Hoeneß irgendwie nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Und Toni Kroos hat ihn ja auch nach dem Länderspiel gegen die Niederlande ganz besonders herausgehoben und auch gelobt. Ich glaube, das war gegen die Niederlande. Auf jeden Fall hat er ja beide Spiele auch richtig gut gemacht. Gegen die Niederlande hat er ja auch noch ein Tor gemacht. Ein richtig feines.
Also, nachdem er den Fehlpass gemacht hat, ne?
Ja, also, ja, gut.
Dieses Selbstvertrauen musst du dann erstmal dann auch wieder an den Tag legen, dass du sagst, okay, nach so einem Fehlpass auf diesem Niveau, noch nicht lange dabei, da sagen, oh, viele jetzt mal keinen Fehler mehr machen. Und der sagt sich, nee, das Ding mache ich wieder gut. Ne? Ich bin trotzdem mutig, ich gehe mit nach vorne. Und dann knallt er das Ding da rein. Und was du gerade gesagt hast, Sebastian Hoeneß, also Stuttgart hat Relegation gegen Hamburg, natürlich souverän gewonnen. Und jetzt Champions-League-Platz, also der macht Spieler besser. Ne?
Ja, ja.
Und dazu gehört auch Mittelstädt.
Und Führig hat er dann eben auch noch mit in die Nationalmannschaft damit gebracht.
Führig, ja, auch wieder jemand mit Tempo. Der kommt rein, diese Ballführung, wo der Gegner mal gesagt hat, naja, der kann jetzt nur passen oder da kommt jetzt Gosens und da weißt du, gut, er wird passen, er wird nach außen laufen und dann wie Manfred Kaltze früher aus dem Halbfeld flanken, braucht alles kein Mensch, ist alles berechenbar. So, jetzt kommt dieser Führig, kommt auch noch dazu. Zu Musiala und Wirtz. Der hat ein hohes Tempo. Der sieht unter Bedrängnis noch im Höchsttempo seine Mitspieler. Ja. Kann also Tore vorbereiten und im besten Fall selber noch abschließen. Also, da haben wir jetzt eine Gang, ja, Gott sei Dank. Und das so kurz vor der EM, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.
Und dann hast du mit Havertz vorne noch einen quasi falschen Hasen. Also entweder kann der falsche Neun spielen oder eben da auch vorne im Zentrum. Du hast mit Füllkrug dann einen, wo du einen richtigen Boxstürmer hast. Also du hast auch so ein paar Elemente, wo du nochmal während eines Spiels ein paar Anpassungen vornehmen kannst.
Da muss man auch mal Nagelsmann nennen. Nagelsmann hat einen Plan. Ich bin ja bei dir. Also Füllkrug füllt den Kader jetzt nicht nur aus, sondern der trifft dann auch mal hin und wieder. Ja. Aber du hast diesen Havertz, der wirklich da vorne abgeht, der die langen Wege macht, genau das, was der Bundestrainer gesagt hat, der den Ball festhalten kann, der technisch natürlich richtig stark ist, auch nicht so einfach vom Ball zu trennen ist. Ja, also Leute, diese Mannschaft, das macht schon ein bisschen Hoffnung. Aber
uns haben sie auf jeden Fall.
Aber sorry, bei aller Liebe, der DFB, die haben so einen Schrott gespielt in den letzten 6-7 Jahren. Das wird auch mal allerhöchste Zeit.
Das ist ja schon auch eine Achse. Du hast Ter Stegen von Barcelona im Tor oder eben Neuer vom FC Bayern, Rüdiger von Real Madrid, Tah hat in Leverkusen einen Riesenlauf, Andrich ja auch, Kroos, Real Madrid, Gündogan, Manchester City, Havertz spielt jetzt auch bei Arsenal in der Premier League bei einem Team, was kann, und Wirtz und Musiala sind sowieso über jeden Zweifel haben. Also eigentlich von der Qualität war ja immer die Frage eigentlich nur, wie komponierst du das richtig? Jetzt haben sie ja offensichtlich die richtige Suppe gefunden.
Wie ein Orchester, so der Dirigent des Nagelsmann, und du musst das in Einklang bringen. Ja. Diese Balance ist ja wichtig, das was er auch gesagt hat. Wann Risiko, wann mit Mut nach vorne und wann auch sicher stehen und hinter den Ball kommen. Wenn du dir das Spiel angeguckt hast oder diese beiden Spiele gegen Frankreich und Holland, wie die alle nach Ballverlust umgeschaltet haben, das war wirklich typisch deutsch, das war, alle wieder in die Ordnung gekommen sind, verteidigt haben. Und dann diese Balance zwischen mit Toni Kroos, der genau weiß, wann Risiko, wann den Ball festhalten, wann mal durchatmen. Tolle Mischung. Klasse.
Gestern dachte ich dann wieder, der DFB hat einen Aprilscherz, und zwar einen ganz besonders schlechten rausgehauen, als ich gehört habe, dass die Nummer 4 auf dem neuen Trikot verboten beziehungsweise nicht mehr beflockt wird, weil sie dann festgestellt haben, dass wenn du mit dieser neuen Grafik die 4 und die 4 nebeneinander stellst, also 44, dass das dann wie SS aussieht. Und deshalb...
Sorry, dass ich jetzt lache, weil das ist jetzt gerade mal vom Sportlichen, das ist ein Übergang, der ist brutal.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, das Ding ist geprüft worden vom DFB, das ist geprüft worden von der UEFA, das ist geprüft worden von der FIFA. Alle lassen durch diese Normenkontrollen überprüfen, ob das verfassungsfeindliche Ähnlichkeiten zu irgendwelchen Symbolen in allen Ländern hat. Und das ist von allen abgenommen worden. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, das sieht aber aus wie SS. Und der DFB sagt, okay, dann beflocken wir das nicht mehr. Mich hat das echt total genervt, weil das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Das darfst du nicht zeigen. Diese Grafik aber ist erlaubt. Was meinst du, was jetzt kommt? Jetzt werden die ganzen Nazis mit 44er-Nummern rumlaufen und der DFB macht das nicht mehr. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, solchem Scheiß hinterherzulaufen, KISS hat auch dieses SS-Ding. Kein Nazi hat KISS drauf. Ey, gut, ich böre mich jetzt gerade hier an.
Nein, aber was du gerade sagst, das ist ja auch wieder geisteskrank. Das ist so typisch deutsch. So. Was geben wir denn diesen Leuten ein Podium?
Ne? Absolut.
Wofür? Braucht doch kein Mensch. Ne? Nur weil irgendein Depp sagte, das sieht aber aus wie 1938, was ja kein Mensch braucht, wo wir uns alle einig sind.
Absolut.
Aber ganz ehrlich, was geben wir denen ein Podium? Würde ich gar nicht auf die Waagschale legen, würde ich sagen.
Muss ich jetzt das Elektrizitätszeichen praktisch wegnehmen, weil das aussieht wie eine Rune oder was?
Ignorieren. Das hätten wir ignorieren müssen.
Ist überprüft, von allen Institutionen freigegeben. Fertig aus.
Halleluja.
Ja gut, nächstes Thema.
Werbung. Nur ein Spot.
Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
Das war ein sehr schönes Osterfest. Wie hast du es gefeiert?
War Familientreff. Meine beiden Schwestern, die Ingrid war da, Annegret.
Haben die auch Kids?
Die haben auch Kids, ja klar. Eine meiner Schwestern hatte dann noch einen runden Geburtstag, den haben wir dann auch noch gefeiert am Samstag. Normal plant man ja immer irgendwas so über Ostern ist weiter weg oder sonst was, aber diesmal war es Familientime zu Hause bei meiner Mama in Barkum, Kreis Vechta.
Bei uns war das auch sehr familiär. Ich durfte ja dann aber auch an Ostern arbeiten und war am Samstag in der Bundesliga-Konferenz bei Sky mit Gladbach gegen den SC Freiburg und gestern dann mit dem Spiel des HSV in Fürth auch in der Konferenz im Einsatz. Und da muss ich sagen, es sind auch so zwei mittlerweile Problemfälle. Gladbach ist wirklich so schlecht unterwegs gewesen in der zweiten Hälfte gegen Freiburg, dass man schon fast runter in Richtung Relegationsplatz gucken muss. Sind zwar noch 8 Punkte, aber so wie sie da gespielt haben, da wurde einem echt Angst und Bange um die grandiose, eigentlich Fohlenelf.
Ja, Gladbach, da denke ich jetzt erstmal an Hans Meyer, ich denke an Günther Netzer, Rainer Bonhoff, Weltmeister von 74, der war ja damals noch ganz jung, Christoph Kramer, der natürlich auf allen Kanälen unterwegs ist, Aber Fußball ist in Gladbach kommt er jetzt nicht mehr so an erster Stelle. Und das sagt ja schon einiges aus. Passt alles nicht.
Wenn jetzt jemand da draußen eine Begründung wartet,
so richtig kann ich das gerade auch nicht. Vielleicht kannst du das.
Ich kann das auch nicht, aber es ist ja so, dass sie damals nach Adi Hütter sich überlegt haben, dass sie eigentlich Ballbesitzfußball spielen wollen. Auf jeden Fall hat das Roland Wirkus damals auch in einem Interview ganz deutlich gemacht. Und dass sie dann den Wechsel zu Farke gemacht haben, das fand ich einigermaßen verständlich. Dann ist es aber so, dass jetzt dann der Wechsel zu Seoane so ist, dass es nicht mehr stringent nur Ballbesitzfußball ist, aber sie haben so irgendwie gar nichts.
So, jetzt komme ich mit dem Scheiß. Da fehlen Typen. Nee, also ganz ehrlich, also ich, wenn ich an Gladbach denke, dann muss ich ganz weit zurückgehen. Also du weißt, wo ja, ich
so ein gutes Effenberg, 1-1.
Stefan Effenberg, so eine Figur wie Kramer das so. Zur besten Zeit hat, Günter Netzer. Und ich in Gladbach ist irgendwie ganz viel Einheitsbrei. Ne? Apropos Günter Netzer, da habt ihr ja auch Disco. Aber da habe ich eine schöne Geschichte, weil ich war 21 Jahre jung und dann habe ich meine Mannschaft, also zweite Bundesliga, VfL Osnabrück, habe ich eingeladen. Ja, die haben gedacht, ich hätte Geburtstag. Da habe ich gesagt, nee, habe ich gesagt, ich eröffne eine Disco. Und weißt du, was ich daran geil finde? Mein Trainer hat gesagt, Ansgar, vielleicht besser nach der Karriere. Da habe ich gesagt, aber ich bin doch jetzt jung. Warum ich nicht früh in die Bundesliga bin, hat vielleicht auch mit ein paar Dingen zu tun, die ich so gemacht habe, die kein Mensch braucht.
Ja, was denn? Disco? Ich meine, das war, habe ich geliebt. Was lief denn da?
Ja, aber dann Bonnie M., dann D.I.S.C.O., Funky Town. Also richtig geile Musik war das früher, ohne Scheiß. Können sich heute alle noch mal reinziehen.
Hast du auch Ilja Richter geguckt?
Disco Ilja Richter, ja, natürlich. Das volle Brett.
Licht aus.
Sport an.
Da ist er. Ansgar Brinkmann.
Ja, aber das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, du spielst zweite Bundesliga, bist 21 Jahre jung und öffnest eine Disco. Da musst du erst mal drauf kommen.
Wie hieß die denn eigentlich?
Disco. Ohne Scheiß. Ja. Disco. So einen riesen Laden gemietet. Disco-Kugel aufgehangen, alles mit Holz und gezimmert und selber mitgemacht und so. War ganz stolz. Bis mir mein Trainer sagte, das ist keine gute Idee. Ein halbes Jahr später haben die mich abgegeben übrigens. Also ich musste gehen und ich glaube, das hatte ein bisschen damit zu tun. Ich bin dann wirklich von Osnabrück zu SC Preußen Münster gewechselt.
Hast du dann da, aber das ist ja nicht weit voneinander entfernt. Das ist ja ein Derby Münster gegen Osnabrück. Insofern hast du sie noch behalten, die Disco, oder hast du die dann verkauft?
Nee, die Disco, das war sehr kurzfristig, weil ich bin dann auch zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht doch besser nach der Karriere. Also heute, wenn ich die Jungs treffe, die haben gesagt, ich war ein Scherz, bis sie dann da standen. Ne? Und da habe ich so, ne, mit so einem Blumenklopf und Ansgar Glückwunsch, ne, zu der Eröffnung der Disco. Die Jungs haben vor langem schon geweint, weil die auf die Idee, gerade noch in meiner Zeit, das war ja noch konservativer wie heute. Aber ich habe es für eine gute Idee gehalten und ja.
Mein alter und hochgeschätzter, liebenswerter Kollege Rollo Fuhrmann hat mir mal erzählt, dass er mit Otto zusammen eine Disco eröffnet hat in der Zeit und hat dann da auch, er hat dann praktisch in der Disco irgendwie die Wandgemälde gemacht, Otto und so weiter.
Geile Story, hat er mir auch erzählt. Ich war bei ihm im Podcast, noch nicht lange her. Grandios auch, was der alles erlebt hat, wen der alles getroffen hat. Ja,
den Schröder und den Walkes und im Haus mit Westernhagen und weiß ich was alles.
Richtig, genau. Marius Müller-Westernhagen, damals auch mit Theo gegen den Rest der Welt, war ja auch ein super Film von ihm und so weiter. Das war eine geile Zeit, aber ich habe ja, wie gesagt, diese Disco-Zeit hat mich ja geprägt und überall gab es diese Discos und auch bei uns in der Garage. Mein Bruder hatte auch eine gebaut und ich habe dann gedacht, wo ist das alles hin so? 1991, aber jetzt mache ich mal eine Disco. Ja, kam nicht so gut an im Club, habe ich gar nicht verstanden.
Wo du sagst, Theo gegen den Rest der Welt, das war damals so ein unfassbarer Kultfilm.
Wie er da mit dem LKW unterwegs ist und alles verzockt andauernd.
Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich den nochmal reinzuziehen, weil das ist so diese Loser-Romantik gewesen. Und das war damals so, in Berlin lief das in so einem Off-Kino. Und ich habe den, glaube ich, 10 oder 15 Mal gesehen, den Film.
Kultfilm.
Bin da immer irgendwie, da sind wir irgendwie am Wochenende da rein. Und irgendwann kam Marius Müller-Westernhagen, weil er gesagt hat, ich wollte einfach mal vorbeikommen und gucken, welche Freaks sich eigentlich hier immer diesen Film angucken. Und das ist hier immer ausverkauft bei euch. Ich musste einfach mal vorbeikommen und mal gucken irgendwie. Und wir haben es total hart gefeiert.
Ja, herrliche Zeit. Ne? Da musst du noch ins Kino gehen, da konntest du nicht alles ziehen, ne? Wie heute Netflix. Also ich meine, einige, habe ich so das Gefühl, die sind auf der Welt, um Netflix zu gucken. Aber das sind wir sicherlich alle nicht. Also mal lieber rausgehen, ins Kino gehen, Menschen treffen etc. Viel geiler. Nein, man verbindet dann ja so Dinge. Dann seine Musik, die ganze Jugend war ja am Start mit seinen Konzerten, haben ja alle gehört. Und dann 5-1 gegen Kaiserslautern damals. Das Nicht-Abstiegswunder von Eintracht Frankfurt und so. Ja. Da war 3 Tage später übrigens Marius Müller-Westernhagen im Waldstadion. Okay. Ich denke, ich bin da noch in Frankfurt. Ich sage, da gehst du mal hin. Da stehe ich so an der Mittellinie, werde ich nie vergessen. Und er gibt sein Konzert. Dann hat er das Lied gespielt, ich bin wieder hier in meinem Revier. Da haben so 500 Leute um mich einen Kreis gemacht, in Mittellinie, also während seines Konzerts, als er das gesungen hat.
Bam!
Da haben wir gesagt, er ist wieder hier. Das sind so Momente, kriege ich heute noch Gänsehaut. Wer auch immer da damals am Start war, Leute, das sind alles Dinge, die man nicht kaufen kann im Leben. Nochmal danke dafür. Schön war's.
Ja, ich weiß gar nicht so richtig Bock zurück, den Schlenker in die Realität zu bekommen, aber...
Olli, ich habe letztens schon gesagt, ganz ehrlich, normalerweise müssten wir über ganz andere Dinge reden. Fußball können wir beide eigentlich nicht, das war sicher. Aber alles andere kriegen wir richtig geil hin.
Dann tun wir mal so, als wenn wir könnten und schauen auf das Super-Duper-Klassiko-Spiel. Der FC Bayern verliert zu Hause gegen Borussia Dortmund mit 0-2. Und da haben wir schon mal zwischendurch ein bisschen die Augen gerieben. Denn das war schon sehr uninspiriert. Und jetzt können wir hier auch 1, 2 oder 3 spielen und mal darüber reden. Bayer Leverkusen, holen sie einen Titel, deutscher Meister. Das dürfte eigentlich einigermaßen safe sein. 21 Punkte sind noch zu vergeben. 13 sind sie vor dem FC Bayern. Da können sie jetzt mal eine Weile eigentlich auf die Bahamas fliegen und dann irgendwann wieder zurückkommen, um wieder ein bisschen was zu machen. Aber sie sind natürlich noch ungeschlagen und wollen das auch bleiben. Also deutscher Meister.
Apropos bleiben, Xabi Alonso bleibt. Und das bei diesen Angeboten. Also ganz ehrlich, du hast die Wahl zwischen dem Pillenclub und noch richtigen Traditionsclubs. Also ich meine, Bayer Leverkusen ist auch schon lange am Start. Ich weiß, um Gottes Willen, die haben Tradition. Aber du weißt, wo ich hin will. So, und er geht nicht nach Liverpool. Er geht nicht zum FC Bayern, sondern er sagt, ich habe hier was gestartet und ich möchte das noch weiterführen. Ja, Respekt, das muss er auch erstmal machen.
Ja, und Felix Magath hat neulich gesagt, der Xabi Alonso ist ein kluger Mann. Er bleibt in Leverkusen, weil das, was er in Leverkusen hat, das wird er bei keinem anderen oder kaum einem anderen Verein, möglicherweise bei irgendeinem in England, aber ansonsten in Deutschland nicht bekommen. Weil geht er zum FC Bayern, hat er die ganzen Granden vor der Nase. In Leverkusen hat er sich jetzt eine Position aufgebaut, wo er nicht nur Trainer ist, sondern im Grunde genommen darüber entscheiden kann, den will ich haben, der soll gehen. So gestalten wir das Ganze, so bringen wir die Sache nach vorne.
Bin 100% d'accord, er weiß, was er in Leverkusen hat. Also wenn ich Xabi Alonso wäre, wäre ich zwar lieber ich, aber wenn ich er wäre, und ich glaube, er hat das getan, hätte ich gesagt, so Leute, ich habe eine Frage, wir können es kurz machen. Bleibt Florian Wirtz? Das wäre meine erste Trainer. Weil wenn Wirtz geht, brauchen wir hier nicht mehr weiterreden. Und ich glaube, Wirtz bleibt ja.
Ja,
das ist ja dann, aber ich meine, wenn jemand so spielt, dann wird er ja finanziell bedroht. Also ist mal nicht mal eben zu sagen, ja, den können wir schon halten, weil wir ein bisschen mehr bieten, sondern den zu halten und so. Das Management, Simon Rolwes, also auch mal Respekt, ne, wirklich, weil wenn jemand so Fußball spielt,
absolut,
dann sind die Besten hinter dir her. Liverpool, Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City wahrscheinlich. Und ja, die kriegen es hin.
Der ist ja auch bodenständig von seinen Eltern vertreten und beraten. 20 Jahre alt. Macht doch absolut Sinn, dass der mindestens noch eine Saison bleibt, dass man dann einen guten Vertrag hat, dass er irgendwie viel Kohle bringt, wenn er dann mit 21 oder vielleicht 22 geht.
Aber ganz wichtig, was du gerade sagst, der Junge ist stabil, die Familie ist stabil. Da ist nicht irgendein Berater, der sagt, nein, das ist die Chance deines Lebens, wir müssen jetzt 100 Millionen machen, wer weiß, wann das wiederkommt, was ist, wenn du dich in 3 Monaten verletzt, ganz ehrlich, dieses ganze typisch deutsche 8-fachen Versicherung, nein, sehr bodenständig, genau wie du gerade gesagt hast, und jetzt kommt dieser 20-Jährige, Wirtz, und führt den Laden bis an die Spitze der Bundesliga und führt Bayer Leverkusen stellvertretend für seine ganze Mannschaft zur deutschen Meisterschaft. Da muss man mal kurz durchatmen.
Du kannst das ja als ehemaliger Profi sehr gut beurteilen. Leverkusen hatte sich ja dann diesen Titel Vizekusen sogar patentieren lassen. Sie haben im Grunde genommen damit kokettiert, dass sie der ewige Zweite sind.
Ja.
Die Bayer AG hat selber immer, die Vertreter haben gesagt, wir wollen ein sympathischer Verein sein. Es geht gar nicht darum, dass wir...
Wie sollen die ein sympathischer Verein werden? Ich bitte dich ganz ehrlich. Das ist ein Pillenclub, Mann. In 100 Jahren noch. Sympathisch, okay, die spielen geilen Fußball.
Ja, aber die sind alle lieb. Idee der Leute, die den Laden führen, war damals eben zu sagen, wir kaufen nicht für aber Millionen hier, weiß ich was, alles zusammen und sind aber dann...
haben sie doch gemacht, Sir Roberto Lucio, keine Ahnung, Ulf Kirsten, Kalli war im Osten der Erste, der mit Kohle da rumgerannt ist und alles eingekauft hat, was top war. Also das nehme ich denen nicht ab. Also die haben schon investiert, auch dann in der Vergangenheit.
Dann lass mich anders zu dem Punkt kommen, den ich machen will. Und zwar, also nochmal,
sie wollen mal so langsam in so einen Balkon investieren, weil den werden sie brauchen in ein paar Wochen.
Sie wollen, glaube ich, unterm Bayerkreuz das machen, oben auf dem Dach des Firmengebäudes. Nee, das war ja so, dass sie Vizekusen patentiert haben lassen und jetzt hast du mit Xabi Alonso eine, und das ist jetzt dann dementsprechend meine Frage, einer, der diese Siegermentalität mitbringt. Der hat einen guten Plan, hat eine gute Handschuhe, das haben ja auch einige. Ne? Aber ich glaube, 9 oder 10 Mal haben sie in der 88., 89. Minute irgendwie den Siegtreffer, Ausgleich und Siegtreffer und so weiter. Das war ja jetzt auch wieder der Fall am Wochenende. Sie kriegen das hin. Ist das eine Form, die ein Trainer mit reinbringt, weil er dir dieses Selbstbewusstsein, diese Siegermentalität mit einimpft? Oder was ist das?
Das ist zum einen sicherlich der Trainer, der das vorlebt, der das vorgibt. Der sagt, ne, wir sind immer in der Lage aufgrund der Qualität, aber Qualität und Talent reicht ja nicht, sondern das ist dieses Stefan-Effenberg-Syndrom. Wille und Talent, das zu bündeln, und wenn du das auf den Platz bringst, dann passiert sowas, dann ist das kein Zufall. Dann bist du in der Lage, auch mal in der 89. den Ausgleich zu machen und in der 93. noch zu gewinnen. Das ist diese Stefan-Effenberg-Mentalität, die du haben musst, wenn du was gewinnen willst.
Jetzt haben sie es eben am Wochenende gegen Hoffenheim wieder hinbekommen. Hoffenheim hat das richtig gut gemacht. Haben wir auch mit Maxi Bayer eine absolute Granate da vorne im Sturm, der auch wieder eingenetzt hat. Aber sie kriegen es eben wieder hin. Später Ausgleich, ganz später Siegtreffer. Und jetzt stehen alle Zeichen auf Sieg.
Und das hat ja so ein bisschen auch Methode, zieht sich wie ein roter Faden, auch durch diese Saison. Das haben sie jetzt schon öfter bewiesen, genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist ja nicht jetzt einmalig passiert, sondern sie haben jetzt schon ein paar Mal Spiele gedreht. Und deswegen habe ich eben gesagt, das ist kein Zufall. Dann haben sie diese Mentalität im Kader, dann haben sie dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis. Nein, wir sind in der Lage, wir können das noch kippen, lass uns weitermachen. Wir müssen willstark bleiben, wir müssen aber auch die Ruhe bewahren, was sie ja auch machen. Ja. Ne, also wie sie dann...
Keine Hektik, genau.
Ja. Sie warten, dieses Abwägen, was ich immer sage, wann Risiko und wann nicht, das behalten sie bei, selbst wenn sie hinten liegen, wo andere dann in Hektik befallen und sagen und lange Bälle schlagen und auf den zweiten Ball hoffen, da bleiben die noch sortiert. Und das ist Xabi Alonso. Das ist zu 100% Xabi Alonso. Mit Sinn und Verstand Fußball spielen und zwar bis zum Schluss.
Stark. Was hast du denn jetzt eigentlich gesagt? Hast du jetzt gerade gesagt, irgendwie sie holen einen Titel, zwei Titel oder drei Titel?
Ja, um deine Frage zu beantworten, das ist doch leicht. Ich bitte dich. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, so wie wir beide, dann kann ich das immer schnell beobachten. Also sie werden deutscher Meister, dann lege ich mich aus dem Fenster. Da lachen jetzt alle da draußen. Okay, darauf werden sie alle gekommen. So, dann werden sie den Pokal gewinnen in Berlin. Also Düsseldorf, ich würde es dem Daniel Thun unfassbar gönnen und den Düsseldorfern und den Toten Hosen. Und ich meine, wenn sie es hinbekommen, würde ich es wirklich feiern. Aber diese brutale Qualität zu schlagen, also ist ja im Moment unmöglich. Ist ja so ein Ding, wo man sagt, gegen die kann man nicht gewinnen. So, und jetzt geht's weiter. Also sie werden deutscher Meister und gewinnen den Pokal. Aber sie verlieren in der Europa League im Endspiel gegen Jürgen Klopp, gegen den FC Liverpool.
Also ich glaube, natürlich werden sie sich zerreißen dafür, aber ich glaube, wenn es dann im Endeffekt so ist, dass Kloppo das Ding holt, dann werden sie die Ersten sein, die nicht nur Spalier stehen, sondern wirklich auch hingehen und ihn in den Arm nehmen. Und ich glaube, niemand auf der Welt gönnt Jürgen Klopp nicht die Triumphe, die noch möglich sind für sein Team.
Die feiern dann zusammen, und ich meine, Xabi Alonso wird es ja gelesen haben, was Jürgen Klopp über ihn denkt, über ihn sagt. Also Jürgen Klopp hat gesagt, ein Weltklasse-Fußballer, und er ist auf dem Weg, ein Weltklasse-Trainer zu werden. Und Xabi Alonso startet das gerade.
Wo du jetzt gerade bei Jürgen Klopp bist, komme ich noch mal einmal ganz kurz in die Bundesliga zu einem Verein, dem du ja auch sehr zugetan bist, und zwar Mainz 05.
Bevor du mich irgendwas fragst, ganz ehrlich, Köln schleicht direkt ab und Mainz spielt die Relegation. Die Mainzer können kämpfen, die Mainzer können sich wehren. Das haben die schon oft bewiesen, dass sie die Kräfte bündeln. Da haben sie eine unfassbare Struktur und unfassbare Willenskraft.
Weil du ja über Kloppo gesprochen hast, der ja auch mal bei Mainz gewesen ist. Und da ist der Bo Henriksen als neuer Trainer. Der sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Kloppo und dem Bo Svensson, der davor gewesen ist.
Ja, Christian Heil, der Manager ist. Erstmal vorweg, ich liebe diesen Mann, unfassbare Geschichte, aber jetzt muss ich mir, also Fußball wirklich, als ich da war, der, keine Ahnung, Fußball kann er nicht, aber weißt du, was er kann? Trainer. Der macht einen Trainer nach dem anderen große, von Tuchel angefangen bis Bo, wie sie alle heißen, von Jürgen Klopp, also Trainer kann er.
Toi, toi, toi. Dementsprechend dafür wäre dann die große Chance für Mainz 05 über die Relegation. Obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob diese absolute Übermacht der ersten Fußball-Bundesliga gegenüber der zweiten Fußball-Bundesliga Bestand hält. Hust, hust. Es sei denn, der HSV kommt wieder in die Relegation.
Ja. Das reicht halt nicht, ne? Der HSV hat jetzt einen Trainer geholt, der sehr emotional ist, aber irgendwie musst du auch mal eine Mannschaft besser machen und Spieler besser machen.
Ja, ich würde einmal da diesbezüglich die Kelle hochheben. Gegen Wiesbaden fand ich das pfiffig, wie er das da gemacht hat. Da hat er so ein bisschen umgebaut. Er hat gegen den Ball mit dem Reis als Rechtsverteidiger gespielt. Reis ist ja nur eigentlich eher ein Achter. Mhm. Und mit dem Ball ist der Reis dann hochgerückt auf die 6er-8er-Position und haben sie im Dreieraufbau, bei dem 3-0-Sieg haben sie es richtig gut gemacht. Und gegen Fürth, das habe ich kommentiert, da fand ich, also sie hatten...
Ach, hau mir ab jetzt, ganz ehrlich, der Hamburger SV, die wird immer wieder in Watte gepackt. Weißt du, der Hamburger SV, das ist so ungefähr, wenn ich wohin will, ne? ich kann doch nicht jedes Mal zum Flughafen fahren, mich einchecken und nicht abfliegen. Ne? So, und das macht der Hamburger SV. Spielen jedes Jahr oben, da sind sie oben dabei, ne? Aber irgendwie sind sie, ja, fahren zum Flughafen, checken sich ein und fliegen aber nicht ab.
Das Bild passt perfekt, weil der Flieger auch wieder nicht abgehoben hat, denn sie hatten Chancen ohne Ende in der zweiten Hälfte gegen Fürth. Im ersten Durchgang war es ein bisschen eine angezogene Handbremse, zweiter Durchgang hatten sie aber echt richtig fette Chancen. Bobby Glatzel, momentan verletzt, saß nur auf der Bank. Andras Nemeth war da in der Sturmmitte. Junger Mann, er hatte die Möglichkeiten, weil er die Laufwege hatte. Er hat sich in die Situation gebracht, aber er hat den Ball einfach nicht über die Linie gekriegt.
Ja, das ist halt so, ne? Das ist halt, ganz ehrlich, ich bin mal mit Dynamo Dresden nach Greuther Fürth gefahren, so, hab das 1-0 gemacht, haben 1-0 gewonnen und sind nach Hause gefahren. Weißt du, es kann manchmal auch ganz einfach sein. Aber der Hamburger SV kriegt's nicht hin.
Ist natürlich auch den Gegentreffer, den sie kriegen. Sie machen ein wunderschönes 1-0 Führungstor und der Germain Konzbruch von Fürth haut dann aus 28 Metern das Ding so unfassbar perfekt oben ins Dreieck. Das ist so einmal Tor des Monats und einmal Tor des Jahres. Aber der HSV hat es halt wieder nicht gebacken bekommen, ist dementsprechend jetzt aktuell Vierter. Wie du sagst.
Ja, da stimmt irgendwas im Maschinenraum nicht beim Hamburger SV, weil es ist jedes Jahr die gleiche Scheiße.
Turbinen putzen, also auch am nächsten Spieltag wieder für den HSV gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Und der Hamburger SV, muss ich mal klar werden, also wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, ne, dann ist nichts mehr mit Derby, ne? Weil St. Pauli geht hoch.
Wer geht denn noch mit hoch? Kiel, hast du gesagt?
Ich habe St. Pauli, ich habe ganz früh gesagt, und ich erinnere mich, St. Pauli, dann Kiel, wo alle gesagt haben, Kiel.
Ja,
Kiel geht hoch, weil die haben eine richtig gute Truppe am Start, sehr variabel. Und als dritte Mannschaft hoffe ich natürlich auf Düsseldorf. Daniel Thun, wirklich, was der aus der Mannschaft macht, das hatten wir beide ja oft und so, aber er bestätigt es immer wieder.
Ja.
Keine großen Kracher-Einkäufe, sondern auch, wo sie die Jungs gefunden haben und gesucht haben und wie sie es zusammengestellt haben.
Kleiner Kader,
das ist eine Truppe. Und der Daniel Thun, der will Geschichte schreiben und das spüren die Jungs. Der sagt nicht, ja, vielleicht und vielleicht wenn und aber, dafür kriegst du eh nichts, weder eine Liebe noch im Sport noch eine Wirtschaft, sondern der will. Und das spüren diese Jungs und das nehmen sie an. Der will Geschichte schreiben.
Auch mal so aus der Kabine mit so ein bisschen gehört, Kabinengeflüster, sehr authentisch, absolut immer bei sich, redet mit jedem, was er von ihm will, wie er ihn sieht. Und ist aber immer auch ansprechbar, ist aber auch immer menschlich. Also ist irgendwie keiner, der dann Nase hoch wegdrehen oder sowas, sondern...
Genau, was du gerade sagst. Aber er ist dabei eine absolute Respektperson. Hat das alles super auf Kurs gebracht und das höre ich auch.
Ist realistischerweise ein Dreikampf, ne? Düsseldorf, Hamburger SV, dann Hannover 96, Karlsruhe, Fürth, Paderborn sehe ich jetzt nicht mehr dabei.
Ich auch nicht.
Wo gehen wir noch hin?
Dritte Liga. Arminia Bielefeld hat gewonnen gegen Duisburg. Beide brauchten Punkte im Abstiegskampf. Bielefeld hat das für sich entschieden.
Bielefeld 4 Punkte vor den Abstiegsplätzen. 7 Spiele sind noch. Reicht das?
Man ist noch nicht safe. Ja. Aber Leute, Bielefeld und Duisburg, das hatte mit Fußball nichts zu tun. Aber deswegen sind wahrscheinlich auch beide in der dritten Liga und dann spielen auch beide und mit in der dritten Liga. Aber Fußball ist, wie wir alle wissen, ein Ergebnisspiel und das Ergebnis war sehr, sehr gut für Arminia Bielefeld.
Saarbrücken als die Mannschaft, die im Pokal so eine unglaubliche Furore gestiftet hat, auf Platz 11, ne, in der dritten Liga. Oben Regensburg, Ulm und Münster, die auch bestens bekannt.
Preußen Münster habe ich jetzt ein paar Mal gesehen und Leute, ganz ehrlich, was der Trainer Sascha Hildmann, ich meine, die sind Aufsteiger, was der da für einen Fußball spielen lässt und in Preußen Münster entwickelt sich jetzt, die haben ja gestanden, gefühlt Jahrzehnte. Ja. Jetzt das Stadion wird jetzt fertig gemacht, zu Ende gemacht. Das ist ein geiles Ding, jetzt schon. Und das wird noch besser. Dann neuen Rasen etc. Also auch alle anderen Bedingungen wachsen dort mit. Aber diese Euphorie in Münster, ich habe das ja mal miterleben dürfen. Ich habe ja dreimal in meinem Leben für Preußen Münster gespielt. Ja. Und wenn du da halbwegs Erfolg hast, dann hast du Zuschauer, dann kommen die Leute. Ich meine, dieser gewisser Stamm ist immer da, egal wie es diesem Club geht. Deswegen gibt es diesen Club auch noch. Die waren immer da. Und wenn es dann natürlich ein bisschen läuft, ja, dann fahren nicht alle nach Schalke oder nach Dortmund und sagen, oh, Preußen Münster, gucken wir uns heute auch mal wieder an, ist geil. Und diese Truppe jetzt, bevor ich abschweife, spielt um den Aufstieg. Die haben jetzt 7 Spieltage am Stück, haben sie gewonnen in der dritten Liga. Bäm, Respekt.
Mal gucken, was dann da dementsprechend in der Crunch-Time der Saison noch passiert. Was passiert bei dir eigentlich in der nächsten Woche?
Longboarden. Das Wetter soll ja besser werden. Ich meine, Wetter ist mir auch egal. Ich longboarde trotzdem auch, wenn es regnet. Wo immer alle sagen, Ansgar, stimmt mit dir nicht? Berechtigte Frage generell. Aber kann ein bisschen chillen. Ich habe ein paar Termine und irgendwann...
Geht denn mal deine Doku auch mal jetzt weiter? Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, die Doku ist komplett in Arbeit. Das ist schon gestartet im Prinzip, aber dauert natürlich. Es gibt jetzt keinen Termin, wo du sagst, wir sind fertig am, keine Ahnung, im November. Aber wir hoffen, dass wir Ende des Jahres mit der Doku fertig sind. Ja. Und dann natürlich sehen wir beide uns Europa League, ey, RTL. Ja, gut. Es geht bald wieder weiter, es startet wieder und da gibt's die nächsten Endspiele.
Ist aber auch, ne, Europa League, sagst du aber. Also ich mache Milan gegen AS Rom. Dann haben wir Liverpool gegen Bergamo. Wir haben Leverkusen gegen West Ham. Benfica gegen Olympique Marseille. Ich meine, es war früher Champions League-like, oder?
Auf den Punkt gebracht. Vielleicht noch ganz kurz zu England, wie du gesagt hast. Ich glaube jetzt gerade Arsenal gegen Manchester City unentschieden gespielt. Ja. Jürgen Klopp, also Tabellenführer. Er ist da auch noch voll im Rennen.
In der Tat, 2 Punkte vor Arsenal und 3 Punkte vor City. Also das Wichtige ist ja, es hat jetzt keiner mehr weniger Spiele oder sie sind jetzt gleich. Die Top 3 da oben haben jeweils alle 29 Spiele. Also toi, toi, toi.
Das ist auch so,
sorry, ich meine, alle City-Fans und so weiter, genialer Fußball, Pep Guardiola, überragender Typ, der fliegende Holländer ist sowieso grandios und was ich weiß alles, aber tut mir leid, also da ist, das wäre halt...
Stell dir mal vor, Jürgen Klopp verabschiedet sich, nur mal jetzt mal rein hypothetisch, nach diesen 9 bis 10 Jahren in Liverpool mit der englischen Meisterschaft. Kannst du dir diese Bilder vorstellen? Die werden so, das ist Ekstase pur, das wird eskalieren. Und stell dir mal vor, dann gewinnt er vielleicht noch rein hypothetisch die Europa League. Stell dir mal vor, dieser Mann verabschiedet sich so aus Liverpool. Ich meine, das ist jetzt schon alles legendär.
Absolut.
Außer Frage.
Er muss gar nichts mehr holen, aber
genau. Das wäre schön, dass du es sagst, er muss nichts mehr holen, aber stell dir das mal auf diese Bilder, also auf die Bilder würde ich mich echt freuen.
Du weißt das ja besser als ich, aber du könntest ja wetten, dass Samstagabend 20:15 als Fernsehshow, wenn du das wiederbeleben wollen würdest, der beste Moderator wäre Jürgen Klopp. 40 Millionen.
Also er soll bitte im Sport bleiben, aber wenn der morgen eine Partei gründet, kriegt er 90% der Stimme aus Deutschland, dann wird der Bundeskanzler.
Na gut, also ich würde mir erstmal das Parteiprogramm.
Ja, ja. Politik, das ist eine Sportart, da kannst du nicht gewinnen. Sehr gut. In der Politik kannst du einfach nichts gewinnen, egal was du machst. Aber hoffentlich viel Gutes trotzdem. Aber ich glaube, der würde 90% der Stimme bekommen.
In diesem Sinne, 90% für Jürgen Klopp. Bestes Wetter, habe ich gehört, sagt der Chefmeteorologe Ansgar Brinkmann. Wir fahren mit dem Longboard, freuen uns auf spannenden Fußball in den kommenden Tagen. Und auf euch in 2 Wochen.
Yes.
Tschüss.
Kickerherz, der Fußball-Podcast, präsentiert vom Designer Outlet Ochtrup. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.